Was heißt das eigentlich, sensibel für die Seele des anderen sein? Hier zunächst zwei markante Aussagen von Dieter Theobald, was zu unserem Bemühen um den anderen nicht gehören sollte.
Wer seine Beziehung zum Nächsten nur darin sieht, dass er an ihm herum erzieht, muss sich nicht wundern, wenn der andere sich bald verzieht. Wer seinen Bruder vertröstet, anstatt zu trösten, ist nicht bei Trost.
Und Marie von Ebner-Eschenbach meint erkannt zu haben,
die Teilnahme der meisten Menschen besteht aus einer Mischung aus Neugierde und Wichtigtuerei.
Weder vertrösten noch herumerziehen wollen, weder Wichtigtuerei noch Neugierde soll das Verhalten des Seelsorgers bestimmen. In folgenden Zitaten wird ausgedrückt, um was es geht.
Einen Menschen lieben heißt, ihn so sehen, wie Gott ihn gewollt hat.
Der Schlüssel zu den Herzen der Menschen wird nie unsere Klugheit, sondern immer unsere Liebe sein.
Wir müssen lernen, die Menschen weniger auf das, was sie tun und unterlassen, als auf das, was sie erleiden, anzusehen.
Liebe ist das einzige Taschentuch, das die Tränen der Traurigen trocknet.
Eindrücklich wird in Matthäus 9, Vers 36 beschrieben, was Sensibelsein für Jesus bedeutete.
Und da er, Jesus, das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben.
Diese Menschen sahen äußerlich sicher nicht verschmachtet oder heruntergekommen aus, aber Jesus sah tiefer. Er wusste, was in ihren Herzen war, und es bewegte ihn innerlich, es jammerte ihn. Denken wir auch an andere Berichte aus dem Neuen Testament. Wie feinfühlig und behutsam ist Jesus mit denen umgegangen, die sich in ihrer Not an ihn wandten. Wir erfahren immer wieder von seinem herzlichen Erbarmen. Er fühlte und litt mit. Er war den Menschen zugewandt, hat sich von ihrer Not berühren lassen und ist jedem so begegnet, wie er es gerade brauchte. Darum geht es also, wenn wir sensibel für die Seele des anderen sein wollen.
Wir brauchen ein offenes Herz für ihn und sollen uns berühren lassen von seiner Not. Wir brauchen die Fähigkeit, uns so in ihn hineinzuversetzen, dass wir ihn wirklich verstehen können. Und wir haben Weisheit nötig, dann auch in der rechten Weise mit ihm und seinem Problem umgehen zu können.
Zur Sensibilität eines Seelsorgers gehört mehr als nur ein menschliches Offensein und Empfänglichsein für den anderen. Auch Lebensweisheit und Menschenkenntnis, so wichtig sie andererseits auch sind, können nicht ersetzen, was nur Gottes Geist an Einsicht in uns hineinzulegen vermag.
Weil unser Horizont beschränkt und unser Empfinden durch Eigenliebe gestört sein kann, muss Gott uns Liebe schenken und den Blick öffnen für den anderen. Nur dann können wir ihn so sehen, wie Gott ihn sieht, und so schätzen, wie Gott ihn schätzt.
Das heißt also, für ein tiefergehendes Erkennen und Verstehen eines anderen brauchen wir Gottes Hilfe.
Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, das macht beides der Herr.
Der Herr macht es, dass wir einen anderen mit sehenden Augen und hörenden Ohren wirklich verstehen können, dass wir sensibel für ihn sind. Und wir haben dies nicht ein für alle Mal in der Hand, sondern sind immer wieder neu auf Gott angewiesen. Gott will uns hörende Ohren schenken, damit wir nichts überhören. Ja, wir sollen auch das hören, was der Ratsuchende nicht sagt, das, was er uns ohne Worte mitteilt, was nur gefühlsmäßig mitschwingt.
Wir müssen unsere Ohren also nach zwei Seiten offen halten, denn wir sollen einerseits hören, was Gott uns sagt über diesen Menschen und sein Problem. Und andererseits geht es auch ums richtige Hören auf das, was der andere uns sagt, um seine Not wirklich verstehen zu können.
Es ist auch sehr aufschlussreich, mal nicht nur auf das zu achten, was der Ratsuchende sagt, sondern auch, wie er es sagt. Mit welcher Stimme sagt er mir das, was ihn bewegt? Ruhig, sachlich, überlegt oder sprudelt es nur so heraus? Wenn er mit sehr lauter Stimme spricht, was könnte dafür der Grund sein? Oder spricht er so leise und undeutlich, dass ich ständig zurückfragen muss, weil ich ihn nicht verstanden habe? Auch das hat seinen Grund. Macht er lange Pausen und ringt mühsam nach Worten? Spüre ich vielleicht sogar, dass ihn etwas sehr bewegt? Vielleicht will er es dennoch herunterspielen mit den Worten, es ist nicht so schlimm. Das sollte ich dann aufgreifen und ihn fragen, ob mein Eindruck richtig ist. Machen wir uns bewusst, an der Stimme kann man am leichtesten erkennen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Mit dem Gesicht kann man lächeln, auch wenn es einem schlecht geht. Aber an der Stimme kann man spüren, ob es jemand wirklich gut geht oder ob er uns das nur glauben machen möchte.
Nicht nur der Inhalt seiner Botschaft, auch die Stimme an sich hat ihre Bedeutung.
Es geht aber nicht nur ums richtige Hören, sondern auch ums richtige Sehen. Wir können ja immer nur das Äußere sehen und nicht das, was in einem Menschen ist, nicht sein Herz, seine Motive. Wir können zwar Schlussfolgerungen ziehen, aber die müssen nicht immer richtig sein. Wie oft meinen wir, genau zu wissen, was der andere braucht, geben Ratschläge und können damit ganz falsch liegen. Eben weil wir nicht richtig hingehört und hingesehen haben, weil wir ihn und seine Situation nicht richtig erkannt und verstanden haben. Es geht also auch um das tiefere Sehen, um das Sehen mit dem Herzen. Und doch sollte ich mich zunächst ganz einfach mal fragen:
Was sehen denn meine Augen? Was strahlt dieser Mensch aus? Was kommt bei mir an? Was löst er bei mir an Gefühlen aus? Ist er pünktlich gekommen oder mit Verspätung? Wie kommt er ins Zimmer? Festen Schrittes und selbstbewusst? Oder bleibt er zögernd und unsicher an der Türe stehen? Wie ist der Händedruck? Kann er mich anschauen oder schaut er fast nur unter sich? Ist das Äußere gepflegt oder wirkt er eher ungepflegt? Wie sitzt er? Locker? Entspannt? Verkrampft?
Je nachdem, was mir bewusst wird, gibt mir das aufschlussreiche Informationen über diesen Menschen. Vielleicht kommt jemand grundsätzlich zu spät zu den Gesprächen. Was könnte das dann bedeuten? Oder wenn jemand ungepflegt ist, was drückt er damit aus? Was signalisiert er damit? Aber wie schon angedeutet, geht es nicht nur ums optische Sehen, sondern darum, mehr sehen zu können als das, was unser Auge uns zeigt, tiefer sehen zu können, das eigentliche Problem sehen zu können. Das heißt also, nicht nur unsere Ohren, sondern auch unsere Augen müssen aufgetan werden. Denn wir sehen nur das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Denken wir an die Begegnung Jesu mit dem Gichtbrüchigen, den seine Freunde durch das Dach heruntergelassen haben, um ihn unmittelbar vor die Füße Jesu zu legen. Das Problem schien ganz eindeutig zu sein. Er war gelähmt, er konnte nicht gehen. Aber Jesus hat tiefer gesehen. Er hat das eigentliche Problem dieses Mannes erkannt, seine gestörte Beziehung zu Gott. Darum hat er zuerst dieses Problem gelöst, ehe er sich mit der vordergründigen Not, seinem Gelähmtsein, beschäftigte. Das soll nun aber nicht heißen, dass hinter jedem Problem Sünde steckt. Es soll aber deutlich werden, nicht jedes Problem, mit dem wir konfrontiert werden, das uns, um im Bild zu sprechen, vor die Füße gelegt wird, ist die eigentliche Not, sondern oft nur ein Symptom für die dahinterliegenden Schwierigkeiten. Noch ein anderes Beispiel dafür. Der Kranke am Teich Bethesda. Schon 38 Jahre lang war er krank. Auch hier scheint das Problem ganz klar zu sein. Er kann nicht gehen, er ist gelähmt. Wer kommt da schon auf den Gedanken, einen solchen Mann zu fragen, ob er überhaupt gesund werden wolle? Das scheint doch klar zu sein, dass es das ist, was er will. Auch hier sieht Jesus tiefer. Er sieht, was hinter dem vordergründigen Problem steckt. Und er spricht mit seiner überraschenden Frage auch die verborgene Not des Kranken an. Damit es auch hier keine Missverständnisse gibt, das ist keine Standardfrage für alle Kranken. Aber für diesen einen Menschen und seine konkrete Lebenssituation war es die genau zutreffende Frage. Und Jesus konnte sie stellen, weil er wusste, was im Menschen ist, weil er hinter dem, was so offensichtlich war, die eigentliche Not gesehen hat. Im Buch des Propheten Daniel steht:
Gott offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht.
Und nur in enger Verbundenheit mit unserem Herrn kann er auch uns in unserem Bemühen um den anderen einen so tiefen Einblick schenken auf das, was verborgen ist und für uns im Finstern liegt. Die Bitte um sehende Augen und hörende Ohren, um ein offenes Herz, ist die notwendige Voraussetzung zu allem seelsorgerlichen Miteinander umgehen. Aber da, wo Gott uns sensibel macht, wo er offene Ohren und Augen schenkt, wird diese Gabe zugleich zu unserer Aufgabe. Das heißt, der Seelsorger muss auch seinerseits seinen Beitrag dazu tun, um andere Menschen in ihrem Gewordensein und ihrer Problematik besser verstehen zu können. Man könnte auch sagen, bete und arbeite. Nicht nur, dass die Gespräche selbst mit dem Ratsuchenden Arbeit sind und damit anstrengend sein können, ich führe gleich aus, was wir alles bei dieser Arbeit beachten sollten. Der Seelsorger ist auch aufgefordert, sein Wissen zu erweitern und sich Menschenkenntnis anzueignen. So wird es ihm helfen, wenn er um die engen Zusammenhänge zwischen Leib und Seele weiß, wenn er sich mit manchen psychosomatischen Erkrankungen beschäftigt oder wenn er sich die typischen Merkmale der verschiedenen Charakterstrukturen bewusst macht oder auch, wenn er sich Kenntnisse aneignet über die verschiedenen Entwicklungsstufen, die ein Mensch von der Kindheit bis ins Alter durchläuft und um mögliche Gefahren und Krisen weiß. Aber auch im Hinblick auf eine gute Gesprächsführung kann man manches lernen und dabei mögliche Fehler vermeiden.
Zum Sensibelsein gehört also Beten und Arbeiten. Es ist eine Gabe und zugleich auch eine Aufgabe.
Für unsere Arbeit mit dem Ratsuchenden ist manches zu bedenken. So dürfen wir uns zum Beispiel nicht nur auf das genannte Problem konzentrieren oder nur einen Teilbereich seines Lebens anschauen, sondern müssen immer den ganzen Menschen sehen in allen seinen Beziehungen. Anton Knäher hat es treffend formuliert:
Unser Leben ist die Geschichte unserer Begegnungen. Unser Leben ist die Geschichte unserer Begegnungen.
Und da können wir uns mit dem Ratsuchenden bewusst machen:
Wie ist sein Leben? Wie sind seine Begegnungen bisher verlaufen? Was hat er erlebt? Was hat dieser Mensch in seiner Ursprungsfamilie gelernt? Was hat er mit Eltern und Geschwistern praktiziert?
Jeder hat seine Erfahrungen gemacht, die seine Vorstellungen von sich und dem Leben geformt haben, woraus sich bestimmte Verhaltensweisen entwickelt haben. Man könnte auch sagen, Jeder lebt mit inneren Bildern, die ihn ständig, auch ohne dass es ihm bewusst ist, beeinflussen. Ich möchte dies an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn jemand zum Beispiel erzählt, mein Vater oder meine Mutter, dann steigen sofort bestimmte Bilder in ihm auf, Erinnerungen, Erfahrungen, und die lösen dann auch bestimmte Gefühle aus, positive oder auch negative. Um mich nun wirklich in ihn einfühlen zu können, um ihn verstehen zu können, muss ich wissen, was für Erfahrungen und Gefühle er mit dem verbindet, was er schildert. Vielleicht wird es deutlich aus seinem Erzählen, oft muss ich aber auch nachfragen, wie er etwas meint, wie er etwas empfindet. Ich darf ja nicht von mir selbst ausgehen, denn ich habe meine eigene subjektive Sicht und meine eigenen Bilder, die mich beeinflussen. Ich sollte auch nichts für selbstverständlich nehmen, was er erzählt, sondern immer wieder nachfragen. Es geht ja um den anderen und seine persönliche Art und Weise, etwas zu sehen und zu empfinden.
Jeder Mensch hat seine ihm eigene Art und Weise, über sich und seine Umwelt zu denken, zu empfinden und zu handeln.
Weitere Fragen, die ich anhand des mir geschilderten Problems im Gespräch mit dem Ratsuchenden herausarbeiten kann.
Welche Wahrnehmungen bestimmen ihn? Welches Bild von sich hat er? Empfindet er sich als groß oder als klein? Als wichtig oder als unwichtig? Hat er sich angenommen, wie er ist? Was kann er nicht akzeptieren?
Je nachdem, wie ein Mensch sich sieht, wirkt sich das auf seine Lebenssituation aus, auf seine Beziehung zu anderen, auf sein Verhalten ihnen gegenüber. Nehmen wir an, da empfindet sich jemand als klein und unscheinbar, auch wenn er körperlich vielleicht gar nicht klein ist. Das heißt dann, es kann gar nicht anders sein, er empfindet andere als übermächtig, sich selbst als unterlegen. Weil er dieses Bild von sich und anderen hat, wird er nicht vertrauensvoll auf andere zugehen können. Andere sind eher Feinde als Freunde. Weil er sich als so klein empfindet, befürchtet er ständig, dass andere ihm etwas antun. Deshalb meint er, immer vorsichtig und misstrauisch sein zu müssen. Und diese Sicht bestimmt dann sein Verhalten anderen gegenüber. Merken wir, wie die eigenen Wahrnehmungen, in diesem Fall das negative Denken über sich, das Leben dieses Menschen beeinflussen? Da hat jemand vielleicht schon als Kind gewisse Erfahrungen mit anderen gemacht und hat daraus bestimmte Rückschlüsse gezogen. Und nun begleiten ihn diese oft falschen Wahrnehmungen. Es ist, als ob er alles, was ihm begegnet, nur durch seine Brille sieht. Und es wird deutlich, dass dies eine eingeengte und nicht zutreffende Sicht ist. Um ihn zu verstehen, müssen wir versuchen herauszufinden, wie seine Sicht der Dinge ist, durch welche Brille er das Leben wahrnimmt. Denn für ihn sieht das Problem anders aus als für uns. Daran können wir uns nicht oft genug erinnern. Er nimmt seine Schwierigkeiten anders wahr, denn er sieht sie mit seinen Augen und empfindet sie mit seinem Herzen. Es geht natürlich nun nicht darum, den Ratsuchenden mit einer Fülle von Fragen zu konfrontieren. Damit würden wir ihn überfordern. Er soll ja nicht ein von uns festgesetztes Pflichtprogramm absolvieren, sondern von dem reden, was ihm am Herzen liegt. Es geht nicht um uns, sondern um ihn. Aber es sind andererseits doch Fragen, die uns, aber auch ihm helfen können, sein Gewordensein und manche Zusammenhänge besser zu verstehen und zu erkennen, welche inneren Bilder prägen ihn und inwieweit beeinflussen sie ihn bis heute? Oft sind es falsche Bilder, Zerrbilder, die jemand von sich und anderen hat. Und auch hier gilt, nur was erkannt wird, kann korrigiert werden. Aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat, und aufgrund der Bilder, die ihn beeinflussen, hat er sich bestimmte, für ihn typische Denk- und Verhaltensmuster angeeignet. Eine bestimmte Charakterstruktur hat sich herausgebildet. Es ist bei den vorgenannten Punkten schon angeklungen, aber wir sollten ganz bewusst uns einmal anschauen,
welche Verhaltensmuster hat er sich wozu angeeignet? Wann handelt ein Mensch gerade so und nicht anders? Und was steckt eigentlich dahinter? Was bezweckt er mit seinem Verhalten? Was sind seine geheimen Motive?
Hilfreich ist es, sich verschiedene Beispiele erzählen zu lassen, in denen das Problem aufgetaucht ist, und sich ganz bewusst einmal seine für ihn typischen Denk- und Verhaltensmuster anzuschauen und zu hinterfragen. Unsere grundsätzliche innere Einstellung zum Rat und Hilfesuchenden ist oft viel bedeutender als das, was wir sagen. Ob wir ihn schätzen und ihn als Menschen angenommen haben, wie wir über ihn denken, all das ist, auch ohne Worte, aus unserem Umgang mit ihm ersichtlich.
Das Entscheidende ist nicht das, was ich einem Menschen sage, sondern das, was ich ihm bin.
Ich kann mich fragen,
habe ich diesen Menschen akzeptiert, wie er ist? Kann ich ihn mit seinen Problemen bedingungslos annehmen? Oder verurteile ich innerlich, was er getan hat? Kann ich ihn wertschätzen, also den Wert seiner Persönlichkeit schätzen, weil Gott ihn schätzt und wertachtet, auch wenn er noch nicht so lebt, wie Gott es möchte?
Im neutestamentlichen Wörterbuch von Ralf Luther heißt es:
Die Liebe hofft alles. Sie kann nicht davon lassen, zu erwarten, dass der Mitmensch, wäre er noch so weit verirrt, dennoch einmal zurückkehrt zu seinem Ursprung. Diese Hoffnung, dieses Vertrauen, das ein Mensch stillschweigend dem anderen entgegenbringt, hat eine mächtige Kraft, Vorurteile zu beseitigen, Scheidewände niederzureißen.
Und Adolf Köberle hat erkannt,
zur Liebe gehört immer, dass sie einen Menschen da aufsucht, wo er ist, und nicht dort, wo man ihn schon haben möchte.
Wenn ich den anderen so akzeptieren kann, wie er ist, wird das eine Atmosphäre schaffen, die diesem Menschen Wärme und Angenommensein entgegenbringt. Und das ist notwendig, damit er sich vertrauensvoll öffnen kann. Wer sensibel für andere sein will, wer andere verstehen möchte, muss sich auch selbst verstehen, sein geworden sein. Es geht also auch um meine Person als Seelsorger. Ich sollte mich fragen,
weiß ich, wer ich eigentlich bin? Kenne ich meine Gaben und Grenzen? Kann ich beides bejahen? Bin ich mir auch meiner Schwachstellen, meiner Schattenseiten bewusst? Und wie gehe ich damit um?
Hier ist also vom Balken im eigenen Auge die Rede. Solange er mir nicht bewusst ist, kann ich den anderen nicht richtig wahrnehmen. Wie gehe ich mit meinem Balken, mit meiner Schuld um? Kann ich dazu stehen und weiß ich, dass ich selbst immer wieder Vergebung nötig habe? Bin ich bereit, an meinen Schwachstellen zu arbeiten, Oder will ich das Negative in mir nicht wahrhaben und verdränge es? Ein Wort dazu von Adolf Köberle.
Zu jedem seelsorgerlichen Helfen gehört als erste und wesentliche Voraussetzung die Fähigkeit zu einem liebevollen Verstehen und Mittragen. Solches vermag aber nur, wer selbst schon tief gelitten hat unter dem Versagen im eigenen Leben. Wer für seine Person um Versuchung, Anfechtung und Fallen können weiß, der wird frei von jeder moralischen Überheblichkeit. Wer selbst allein von Gottes Barmherzigkeit und Wiedergutmachung lebt, wird liebreich und geduldig mit jedem, der uns in seine Seelenkämpfe hineinschauen lässt.
Sensibel mit anderen umgehen kann ich also nur, wenn ich weiß, dass ich selbst Seelsorge brauche, wenn ich um Schuldigwerden und Versagen im eigenen Leben weiß und wenn ich mir und Gott nichts vormache, sondern selbst täglich von Gottes Barmherzigkeit und Vergebung lebe. Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen, auch die Wahrheit über uns selbst. Wenn ich mich der Wahrheit über mich selbst stelle, der Wahrheit in der Person Jesu, wird mir bewusst werden, was in meinem eigenen Herzen ist. Dann werde ich auch erkennen, der Splitter im Auge des anderen ist meist aus demselben Holz wie mein Balken. Und das wird mich barmherzig machen mit der Not des anderen.
Wer sensibel für den anderen werden möchte, muss also wissen, wo seine Probleme liegen, damit er sie nicht unbewusst ins Gespräch einbringt und auf den anderen überträgt.
Der Seelsorger muss zum Beispiel auch wissen, was sind kritische Themen, denen ich gerne ausweiche, Themen, die ich vielleicht lieber umgehe. Dem einen fällt es vielleicht schwer, über Sterben und Tod zu reden. Ein anderer hat Schwierigkeiten, frei und offen mit dem Ratsuchenden über sexuelle Probleme zu sprechen. Wer sich das nicht bewusst gemacht hat und die Themen nicht kennt, die für ihn heikel sind, kann die leisen Töne, die oft zwischen den Worten des anderen liegen können, gar nicht aufgreifen. Eben weil er sie aus Angst, sich selbst damit auseinandersetzen zu müssen, gar nicht hören will. Mit einem Gebet möchte ich schließen. Es stammt von Ernst Peter Veldin, der damit mögliche Gefahren formuliert hat, die mit dem seelsorgerlichen Bemühen verbunden sein können. Er fragt auch nach der Motivation des Seelsorgers zum Helfen. Diesem Hinterfragen sollten auch wir uns immer wieder stellen. Einer trage des anderen Last. Herr, ich bekenne dir, dass ich mir gerne die Lasten aussuche, die ich tragen möchte. Verleihe mir durch deinen Geist, dass ich bereit werde, die Lasten zu tragen, die du durch mich getragen sehen willst. Herr, ich bekenne dir, dass ich mir für manche Last zu schade vorkomme. Zeig mir durch deinen Geist, dass Liebe alles auf sich nimmt, um Nöte zu erleichtern. Herr, ich bekenne dir, dass ich zu gerne gesehen werden möchte, wenn ich die Lasten anderer trage. Schenke mir die Demut, unbekannt und unauffällig zu sein, damit das Tragen um des anderen willen und nicht um meiner Ehre willen geschieht.